Lust auf Unternehmertum, das heißt ja Lust auf ein doch mehr selbstbestimmtes Leben. Die Priorität des Lebens auch auf diese Lebensform ausrichten muss. Das kann man nicht von jedem erwarten. Wer von diesen Eigenschaften oder von diesen Kennzeichnungen angesprochen ist, dem kann ich nur wirklich aus vollem Herzen raten, diesen Weg zu gehen. Es ist ein tolles Leben.
Willkommen zu Deep Dive Wirtschaft, Trends, Technologien und Transformation im Saarland. Mein Name ist Frank Thome und ich bin der Hauptgeschäftsführer der IHK des Saarlandes. Ja, auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast. Er ist ein Pionier der Wirtschaftsinformatik, Vordenker und einer der prägenden Köpfe der deutschen Wirtschaft. Dabei vereint er viele Facetten in einer Person. Er ist Wissenschaftler, Unternehmer, Politikberater, Musiker, kurzum ein Macher mit Sinn für Timing, Takt und Teamplay. Und bei alledem hat er einen bemerkenswert klaren Blick für das Wesentliche, die Dinge einfacher, schneller, besser machen. Und genau deshalb sprechen wir heute darüber, was ihn antreibt, wo er die größten Hebel für unseren Wirtschaftsstandort sieht und welche Rolle dabei Innovation, Technologie und Unternehmergeist spielen. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch mit Professor Dr. August Wilhelm Scheer. Ganz herzlich willkommen zum Deep Dive Wirtschaft.
Ja, vielen Dank. Ich bin gern hier.
Lieber Herr Professor Scheer, jetzt habe ich Sie ja gerade mit den verschiedenen Rollen in Ihrem Leben vorgestellt. Wenn Sie jetzt mal in sich reinhören, welche dieser Rollen fühlt sich denn gerade am stärksten für Sie an?
Ja, die stärkste Rolle ist natürlich die des Unternehmers. Hier habe ich die größten Risiken, nicht nur finanzieller Art, sondern eben auch bezüglich der Verantwortung zu vielen Menschen. Und die beschäftigt mich natürlich beinahe Tag und Nacht, lässt mich manchmal gut schlafen, manchmal weniger gut schlafen. Aber die anderen Rollen nehme ich auch gerne an und sie beeinflussen sich auch jeweils. Alle bieten Herausforderungen, bieten aber auch Fähigkeiten oder bilden Fähigkeiten hervor, die man auch für die anderen Rollen gut einsetzen kann.
Auf Ihre Rolle als Unternehmer werden wir gleich noch mal etwas tiefer eingehen, aber jetzt mal so rückblickend. Nach Jahrzehnten voller Erfolge, was ist es eigentlich, was Sie noch antreibt, wenn Sie morgens aufstehen?
Ich merke das ja gar nicht. Ich brauche ja nicht angetrieben zu werden, sondern ich mache das, was ich machen muss oder was ich auch gerne tue. Natürlich gibt es immer in dem unternehmerischen Umfeld Auf- und Ab-Situationen, aber im Prinzip führe ich ein aktives Leben, so wie ich es die letzten 30, 40 Jahre geführt habe. Ich sehe da keinen Bruch, dass man sagen kann, jetzt nur weil ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, muss ich da neu drüber nachdenken, ob ich mein Leben hier anders gestalte, sondern mein Leben ist ein Kontinuum, in dem ich das tue, was ich eben tue.
1979, da haben Sie das berühmte IWI, das Institut für Wirtschaftsinformatik, hier damals gegründet. Soweit ich weiß, damals noch als Teil eines sogenannten An-Institutes der Universität und haben dann maßgeblich dazu beigetragen, Wirtschaftsinformatik in Deutschland auch wirklich mit groß zu machen. Wie können wir uns die Situation von damals vorstellen? Wie viel war wissenschaftliche Vision? Wie viel war damals vielleicht auch Kampf um Anerkennung, gerade bei anderen Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften und auch der Informatik?
Ja, ich bin ja 1975 hierher nach Saarbrücken gekommen, 79, dann das Institut, das ist ja nur eine andere Bezeichnung, aber im Prinzip habe ich auch da dann hinterher wieder dasselbe gemacht. Es war auch keine neuere Finanzierungsunterstützung dadurch gegeben, sondern ich habe eigentlich von Anfang an versucht, Drittmittel einzuwerben, also Forschungsanträge zu stellen bei Forschungsunterstützungsorganisationen, um dann mehr Ressourcen zu verschaffen, um dann größere Forschungsprojekte auch angehen zu können. Der Lehrstuhl selbst, wie er ausgestattet war von der Universität und vom Land, hat das nicht hergegeben, weil es ja auch ein neues Fach war und das ist ja in der Regel dann auch nicht von Anfang an dann besonders mit Ressourcen ausgestattet. Ja, die Anerkennung, die war eigentlich erstmal hier direkt am Platz. Die Wirtschaftswissenschaften waren damals in Saarbrücken in Deutschland führend. Die volkswirtschaftlichen Professorenkollegen waren in den Sachverständigenräten, auch bei den Betriebswirtschaften wissenschaftlichen Kollegen waren das alles Spitzenwissenschaftler. Und ich war 33 Jahre alt, als ich hierher kam. Da musste ich erst mal sehen, wie ich hier einen Fuß praktisch auf den Boden bekam und habe dann Bücher geschrieben. Das macht man eben so, wenn man in der Wissenschaft auf sich aufmerksam machen will. Und auch so ein bisschen frech. Das erste hatte ich genannt EDV-orientierte Betriebswirtschaftslehre. Damals war eben noch der Begriff EDV gebräuchlich und nicht Informationstechnik. Und ich hatte damals ja schon den Anspruch gestellt, dass sich das ganze große Fachgebiet, die Wirtschaftswissenschaften, sich ändern müssen durch den Einfluss der Informationstechnik. Und vieles, was ich da mir ausgedacht hatte und überlegt hatte, ist hinterher auch eingetreten. Heute sind die Fächer der Betriebswirtschaftslehre, egal ob man Rechnungswesen oder Marketing, Vertrieb oder Produktion betrachtet, ohne den Einfluss der Informationstechnik ja gar nicht mehr vorstellbar. Also diese Technologie hat wirklich dieses Fachgebiet und nicht nur dieses, sondern auch alle anderen wie Ingenieurwissenschaften, Medizin ja total verändert.
Ich kann mich selbst noch erinnern aus meiner eigenen Zeit als Student bei Ihnen. Wir haben das Wissen damals aufgesogen. Und wenn ich mich da richtig erinnere, hatten Sie montags früh Vorlesungen gehalten und wir waren alle da. Und das heißt schon was. Jetzt kann ich mich erinnern, dass in Deutschland noch recht lange, sogar noch bis über die Jahrtausendwende hinweg, also in der Zeit, als im Silicon Valley und anderswo schon längst die Post abging, bei uns noch so eine gewisse Grundüberzeugung herrschte, dass wir gar keine so starke IT-Branche hier in Deutschland brauchen, weil wir ja in den klassischen Industrien so stark sind. Wie haben Sie das damals empfunden?
Als ich hier nach Saarbrücken kam, also 75, dort gab es in Deutschland, würde ich mal schätzen, zwischen 10 und 15 Unternehmen, die Computer gebaut haben. Also richtig Hardware-Computer hergestellt haben. Siemens gehörte von den Großen dazu, Philips, Triumph, also eine ganze Reihe von Unternehmen, Nixdorf. Dieses ganze Gebiet ist verschwunden aus Deutschland. Was wir gerettet haben, ist genau die betriebswirtschaftlich orientierte Anwendungssoftware und die wird nun mal eben durch das Unternehmen SAP gekennzeichnet. Warum das hier so passiert ist, lag nicht daran, dass die Betriebswirtschaftslehre in Deutschland besonders ausgebildet ist. Keiner der Gründer der SAP war Betriebswirt. Das war ein Mathematiker, ein Physiker, ein Elektrotechniker, ein Ingenieur. Aber sie wurden von der Praxis getrieben. Das heißt, die Unternehmen, und die wissen heute noch, die Unternehmen, die die ersten Kunden waren und eben auch die Entwicklung des Systems dadurch beeinflusst haben, wie sie gießen haben. Und das war genau der richtige Ansatz. Nicht schulmäßig das nachmachen, was für eine ganz andere Zeit mal ausgedacht wurde, sondern auf die Probleme zu gucken, wie sie durch die Informationstechnik neu gestaltet werden können. Und da ist der Hauptunterschied der Prozessgedanke. Ein Prozess ist eine Abfolge von Funktionen, um ein Ergebnis zu erzeugen. Also nicht eine einzelne Funktion, sondern eine Abfolge Funktionen, die in ihrem Zusammenhang gesehen wird. Und das ist eben auch das Neue gewesen, was die SAP, ich will nicht sagen erfunden hat, aber was sie durch ihre Kundenkontakte dann entwickelt hat. Und im Zentrum dieses Ansatzes steht die Idee einer einheitlichen Datenbasis. Vorher gab es Software für einzelne betriebswirtschaftliche Funktionen, also für Rechnungswesen, für Produktion, für Vertrieb, für Einkauf. Und jedes dieser Systeme hatte seine eigene Datenversorgung. Aber die Prozesse, die durch ein Unternehmen gehen, die gehen durch diese Funktion. Also ein Kundenauftrag muss hinterher produziert werden in der Industrie. Also man hat die Verbindung von Vertrieb in die Produktion. Man kann für diesen Kundenauftrag Fremdprodukte einsetzen müssen. Also werden Beschaffungsfunktionen angesprochen. Und diese Denke, dass nicht mehr einzelne Funktionen isoliert betrachtet werden müssen, sondern in ihrem Fluss, der treibt dann auch die Idee, dann brauchen wir auch die Daten, die in diesem Prozess an verschiedenen Stellen benötigt werden, nur einmal zu erfassen und zu verwalten, damit sie immer stimmen. Sonst, wenn jede Funktion ein bestimmtes Datum auch getrennt voneinander verwaltet, dann besteht eben das Risiko von Inkonsistenzen. Und das ist die treibende Idee der Software. Struktur, wie sie eben durch SAP oder andere sogenannte ERP-Systeme dann zum Ausdruck gebracht worden ist. Und diese Idee, die hat mich angezogen.
Also Sie haben SAP genannt, das ist ja eine absolute Erfolgsgeschichte, genau durch diese von Ihnen beschriebenen Aspekte. Aber im Grunde haben wir ja darüber hinaus kaum ein Gegengewicht zu den amerikanischen Hyperscalern wie Meta, Google, Amazon oder Microsoft. Woran liegt das?
Die Namen, die Sie jetzt genannt haben, sind ja in dem B2C-Anwendungsumfeld, also vom Business zu Consumer. Und SAP ist B2B, also Softwaresysteme, die zwischen Unternehmen stattfinden, nicht zu den Konsumenten hin. Und das ist eben der Graben, der jetzt aufgetreten ist, dass wir diese komplexen Prozesse, wie sie in einem Unternehmen und zwischen Unternehmen stattfinden, sehr gut beherrschen, aber diese sehr starke Kundenorientierung zum Konsumenten hin in Deutschland nicht so im Griff haben. Das ist eben der Vorteil des amerikanischen Denkens, sehr stark kundenorientiert zu sein, sehr stark auf den Konsumenten zuzugehen. Das ist leider passiert und ist auch sicher nicht mehr aufzuholen, weil einfach dort die Ressourcen in den USA mittlerweile auch über die unterschiedlichen Innovationswellen, das ist ja nicht nur am Anfang der IT gewesen, sondern sie haben es geschafft, über die einzelnen Innovationswellen, das Internet, das Cloud und jetzt auch eben die neuen Entwicklungen im Rahmen der künstlichen Intelligenz, gerade immer in Bezug auf den Endanwender in der Hand zu behalten.
Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne mal so ein Schlaglicht setzen auf Ihre eigene unternehmerische Perspektive und auf den Unternehmergeist. Jetzt kann ich mir vorstellen, damals für Sie der Schritt, ein Unternehmen zu gründen, als Professor mit allen Verpflichtungen, die Sie hatten, auch mit dem Lehrdeputat, das stelle ich mir nicht einfach vor. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Kritiker gab. Haben Sie damals Gegenwind in irgendeiner Form empfunden?
Also wenn ich über eine Eigenschaft verfüge, dann ist es, glaube ich, die, dass ich ganz gut Prioritäten setzen kann und auch losgelassen kann. Also ich kann ganz gut delegieren. Und insofern habe ich diese unterschiedlichen Rollen ganz gut parallel ausführen können. Ich hätte ja auch meine Rolle als Universitätsprofessor aufgeben können und rein in die unternehmerische Rolle dann schlüpfen können. Das habe ich nicht gemacht, weil ich eigentlich das spannend fand, einmal aus der unternehmerischen Sicht zu gucken und zu beurteilen zu können, was in der Wissenschaft passiert, ob man da im Elfenbeinturm sitzt oder ob eben die Dinge dort, die dort entwickelt werden, nur der Zeit voraus sind, hinterher aber doch eine praktische Anwendungsnähe besitzen. Und umgekehrt konnte ich eben aus der Wissenschaft auch herausfinden, was wohl die nächste Welle sein könnte, die hinterher in der Anwendung Akzeptanz finden könnte. Und auch die Studenten haben es gut gefunden, meines Erachtens, dass ich neben dem trockenen Wissensstoff eben auch Storys erzählen konnte, was ich selber in der praktischen Umsetzung von Ideen erlebt habe, wie ich mit Unternehmen zusammengearbeitet habe. Und ich glaube, dass das eben eigentlich für alle diese unterschiedlichen Rollen, für meine wissenschaftlichen Weiterentwicklungen, für meine unternehmerische Weiterentwicklung und auch das, was ich den Studenten mitgeben konnte, positiv war.
Also das fand ich auch selbst als Student sehr bemerkenswert, dass Sie regelmäßig gesagt haben, es gibt viele theoretische Aspekte, die können sich gerne in meinen Büchern nachlesen. Aber Sie haben ja im Grunde Entrepreneurship-Vorlesungen gehalten, Storytelling betrieben. Das hat uns selbst immer sehr fasziniert, das muss ich sagen. Will mal auf den unternehmerischen Mut kommen, so rückblickend. Was würden Sie sagen, waren so Ihre mutigsten Entscheidungen? Gab es mal Entscheidungen, die Ihnen schlaflose Nächte bereitet haben?
Ja, die hören ja auch nicht auf. Die gehören zu einem unternehmerischen Leben dazu. Man hat ja immer den Kopf in der Schlinge. Gegenwind habe ich natürlich auch bekommen, das hatten Sie ja eben auch nochmal nachgefragt. Das war eigentlich aber mehr auf der direkten Kollegenebene, ob da Neid eine Rolle gespielt hat oder ob sie es mir übel genommen haben, dass ich nicht an jeder Fakultätssitzung teilgenommen hatte, weil ich der Meinung war, da hätte ich auch nicht sehr viel dazu beigetragen, um die Entscheidung besser werden zu lassen, sondern da waren genügend Kollegen da, die das gerne gemacht haben. Also dieser Gegenwind war aber nicht da, je höher ich eigentlich in der Hierarchie gekommen bin. Also die Universitätspräsidenten haben mich immer unterstützt, auch Präsidentin natürlich, weil ich eigentlich kein schlechtes Image für die Universität aus der Außenwirkungssituation heraus erzeugt habe, sondern das war eigentlich positiv. Und auch in der Politik habe ich hier im Saarland eigentlich immer nur Unterstützung bekommen. Nicht finanziell, aber eben doch Ermutigung empfunden und wurde ja auch als Berater akzeptiert oder auch gerne angefragt. Also das hat mich zwar manchmal geärgert, wenn eben so Kollegen Briefe ans Ministerium geschrieben haben, der Minister sollte doch mal nachgucken, was ich da eigentlich treiben würde, ob das mit dem Universitätsgesetz übereinstimmen würde und so weiter. Aber das ist alles Schnee von gestern. Das Verhältnis zwischen Universität und Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis hat sich in den letzten Jahrzehnten Gott sei Dank doch zum Positiven entwickelt. Heute werden Unternehmensgründungen aus dem akademischen Umfeld positiv gesehen. Man spricht auch von dem dritten Weg, den Universitäten gehen müssen, nicht nur Forschung und Lehre, sondern sich eben auch der Gesellschaft verpflichtet fühlen und eben etwas zurückgeben müssen an die Gesellschaft, von dem sie ja vorher unterstützt worden ist durch den Steuerzahler. Und insofern fühle ich mich hier wohl. Meine Unternehmen sind ja direkt am Campus hier auf dem Grund der Universität aufgesetzt. Ich arbeite mit der Universität sehr eng zusammen. Wir haben ein gemeinnütziges Forschungsinstitut, was sehr eng mit der Universität verbunden ist. Und die Universität ehrt mich auch jetzt am 17. Oktober, dass ich 50 Jahre hier die Wirtschaftsinformatik zu einem Erfolg geführt habe, was mich sehr berührt und was mich auch stolz macht und mir auch gezeigt hat, dass meine Entscheidung, hier vor 50 Jahren nach Saarbrücken zu kommen, goldrichtig war.
Wenn man Ihren Werdegang von außen betrachtet, dann sieht es so aus, als ob Sie alles zu Gold machen könnten, was Sie so anpacken. Aber gibt es auch Dinge, die nicht geklappt haben, die man von außen gar nicht sieht? Sind Sie mal gescheitert?
Scheitern würde ich es nicht nennen, sondern angepasst. Ich glaube nicht, dass es ein Businessmodell gibt, was hinterher genauso realisiert wird, wie man sich das am Anfang ausgedacht hat, sondern Unternehmertum wird meines Erachtens dadurch ausgezeichnet, dass man eben auch lernfähig ist, dass man iterativ vorgeht, dass man etwas ausprobiert und wenn man merkt, es funktioniert nicht, dass man dann nicht aufgibt, sondern sich den Weg, der in der Regel oder sehr häufig gerade neben dem zuerst eingeschlagenen sieht, auch erkennt und den auch beschreitet. Nicht? Also mein Beispiel, was ich immer sage, ist, Kolumbus ist in See gestochen und wollte den Weg nach Indien finden und ist in Amerika gelandet und hat einen ganz anderen Kontinent entdeckt. Ne? Das Entscheidende war aber, dass er überhaupt losgefahren ist. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er gar nichts gefunden. Also insofern kann ich auch bei uns sagen, dass die Ideen, die wir am Anfang hatten, bei den Produkten und auch bei der Unternehmensgründung hinterher in eine ganz andere Richtung gelaufen sind. Aber das würde ich sagen, ist Standard. Das war auch bei der SAP der Fall. Also das R3-System war für mittelständische Unternehmen auf der Plattform von IBM ausgedacht worden. Und hinterher ist rausgekommen, ein System, was im Wesentlichen von Großunternehmen eingesetzt wird und auf einer ganz anderen Plattform mit Unix und SQL, also gar nicht auf der IBM-Plattform entwickelt worden ist. Und das ist auch das, was die amerikanischen Unternehmen auch ausmacht und was dort eigentlich auch gelehrt wird, dass eben diese Anpassungsfähigkeit ein ganz entscheidender Faktor ist für eine erfolgreiche Unternehmensführung. Sehen Sie nur mal an, Sie haben vorhin Amazon, glaube ich, genannt. Dieses Unternehmen ist angefangen und hat CDs und Bücher verkauft. Und heute ist es mit der größte Anbieter von Cloud-Lösungen, also auf der Infrastrukturebene. Und ist jetzt sehr stark auch in dem Geschäft von KI. Also dieses sich ändern, sich anpassen, weiterentwickeln, das macht Unternehmertum aus. Das haben wir teilweise in Deutschland eben nicht hingekriegt, nicht? Man bleibt zu lange an dem alten Businessmodell, bis es nicht mehr funktioniert. Und das führt dazu, dass Unternehmen dann gekauft werden oder auch aufgeben.
Also Anpassungsfähigkeit absolut entscheidend. Wenn wir uns jetzt mal viele aktuelle Startups auch anschauen, dann sehen wir, dass da häufig die Luft ausgeht auf der Strecke, die auch an der Skalierung scheitern. Also was unterscheidet in Ihren Augen ein Unternehmen, das groß wird von einem, das klein bleibt?
Ja, erstmal natürlich der Unternehmer selber, also das Team, was das Unternehmen gegründet hat und hinterher auch weiterführt. Also ganz entscheidend ist die Teamzusammensetzung, dass da unterschiedliche Charaktere zusammenkommen und dass man durchhalten will. Bei den Startups, und ich habe selber nun ja mehrere Startups gegründet und war bei noch mehreren dann hinterher auch noch beteiligt bei der Gründung und habe da geholfen, ist also erstmal die Zusammensetzung, wie ich sagte, des Teams ein ganz wesentlicher Punkt, weil einfach bei jungen Leuten so viel passiert in den 30er Jahren. Da wird die Partnerin oder der Partner gesucht, da tut man sich zusammen, gründet eine Familie. Und dann kommen die Konflikte natürlich. Nicht? Will ich noch jedes Wochenende arbeiten oder will ich mich mehr um die Familie kümmern? Und wenn das in dem Team dann nicht richtig ausgeglichen ist, also zwei wollen auch noch am Wochenende arbeiten und die anderen drei meinetwegen nicht, dann führt das natürlich zu Konflikten. Und so gehen bei solchen, wegen solcher banalen Dinge dann auch eigentlich erfolgreiche Unternehmen hinterher doch noch in eine schwierige Situation und führt auch teilweise eben dann zum Scheitern. Es gibt also wahnsinnig viele Gründe, warum Unternehmen nicht groß werden. Der wesentliche Punkt ist, ob der Wille überhaupt da ist. Man kann ja auch mit einem mittleren Unternehmen, sagen wir mal 80 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter, so einen nachgemachten Porsche fahren und auch dann noch Zeit für andere Dinge haben. Wenn man eine größere Rolle spielen will, nicht nur einen echten Porsche fahren will, sondern sich auch international dann betätigen will, dann erfordert das einen wahnsinnigen Einsatz. Und den muss man natürlich auch dann hinterher bezahlen. Entweder mit Gesundheit oder mit Entgang von familiären Erlebnissen und ähnlichen Dingen. Und das muss jeder selber entscheiden.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Gründerinnen und Gründer immer wieder auch zu Ihnen kommen, dass Sie da viele Gespräche führen. Was ist denn da so eine unbequeme Wahrheit, den Sie jungen Gründerinnen und Gründern immer wieder sagen müssen? Gibt es so etwas?
Ja, der Hauptgrund, warum Startups scheitern, ist, dass sie keine Kunden finden. Sie meinen, sie hätten tolle Idee, die haben sie in ihrer Diplomarbeit entwickelt und die ganze Welt wartet nur darauf, dass diese Idee jetzt hier von ihnen verwirklicht wird. Und hinterher sind sie enttäuscht, dass sie keinen oder nur ganz wenige Kunden finden. Das ist der Hauptgrund des Scheiterns. Und das setzt sich eben auch fort, wenn ich eben auch internationalisiere und die Kunden warten nicht auf ein solches Produkt, dann wird man auch wieder zurückgetrieben. Und dieses hinzukriegen, und das ist eine schwierige Situation, weil man einerseits ja vor dem Markt liegen muss. Wenn es schon Produkte gibt, dann gibt es ja keinen Grund für ein neues Unternehmen. Also man muss vor dem Markt sein. Aber wenn man zu weit vor dem Markt ist, dann findet man eben keine Kunden. Man muss sich den Markt dann erstmal selber erarbeiten. Man muss selber überzeugen. Man findet vielleicht den ersten und den zweiten Kunden. Das war bei uns auch so. Und ich weiß heute noch die Namen von den Mitarbeitern bei den Kunden, mit denen wir dann zusammengearbeitet waren. Die waren praktisch Teil unseres Entwicklungsteams. Die haben genauso gedacht wie wir auch. Die haben uns unterstützt. Die haben morgens schon um 7:30 angerufen, wo ein Fehler aufgetreten ist im Programm oder was sie noch für eine zusätzliche Funktion haben wollten. Das sind die ersten Kunden, die eben auf eine neue Idee draufspringen. Aber die machen noch keinen Markt, der hinterher dauerhaft für ein wachsendes Unternehmen dann auch ausreichend ist. Also man muss mit den innovativen und Kunden anfangen und muss dann sehen, dass man diese Idee auch verbreitet und dann eben den Markt dadurch ausweitet. Und das ist wirklich eine Kunst und die hängt auch sehr viel mit Glück zusammen.
Ja, mit Glück, aber auch mit Unternehmensgeist und Unternehmergeist. Da würde ich gerade gerne noch von Ihnen mal hören, weil ich selbst spüre immer wieder, dass so die Lust auf Unternehmertum, auf Selbstständigkeit eher zurückgeht. Das bei vielen jungen Menschen zunehmend auch so eine gewisse Versorgungsmentalität Einzug hält und dass auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung das Bild des Unternehmers, der Typus, eher negativ konnotiert wird. Das zeigt sich offenbar auch in Schulbüchern. Ich habe 2024 die sogenannte Zöbis-Studie dazu auch gelesen. Da wurde bei einer vergleichenden Untersuchung von Schulbüchern gezeigt, jetzt überspitze ich etwas, dass der Unternehmertypus als ein Mensch dargestellt wird, der eher auf persönliche Profitmaximierung ausgerichtet ist, möglichst keine Steuern zahlen möchte und seinen Angestellten ein geringes Gehalt. Wie können wir so eine gesellschaftliche Wahrnehmung wieder drehen und Lust auf Unternehmertum machen?
Ja, Lust auf Unternehmertum, das heißt ja Lust auf ein doch mehr selbstbestimmtes Leben, dass man seine Fähigkeiten bis zur Grenze ausleben kann und muss, um erfolgreich zu sein. Seine Energie voll einsetzen muss, seine Fantasie voll einsetzen muss, die Priorität des Lebens auch auf diese Lebensform ausrichten muss. Das kann man nicht von jedem erwarten. Wer von diesen Eigenschaften oder von diesen Kennzeichnungen angesprochen ist, dem kann ich nur wirklich aus vollem Herzen raten, diesen Weg zu gehen. Es ist ein tolles Leben. Also diese Selbstbestimmung, die ist für mich mit am wichtigsten ausschlaggebend für die Lebensform. Dass dieses Image hier in Deutschland negativ ist, das ist nur mal ein deutsches Problem. In den USA sind die großen Unternehmensgründer auch gerade in unserer Branche bekannt wie Popstars. Die Garage, in der in den 30er Jahren in Silicon Valley das Unternehmen HP, und HP steht für Hewlett und Packard, das sind zwei Namen, das waren Studenten von Stanford, die mit ihrem Professor zusammen das Unternehmen gegründet haben. Und diese Garage, in der das passiert ist, ist ein National Monument. Wir haben diese Betrachtungsweise von Unternehmen und Unternehmern ja auch in Deutschland gehabt. Daimler waren Unternehmer, Siemens waren Unternehmer, Bosch. Die Namen von Personen stehen ja immer noch für Unternehmen und sind positiv belegt. Natürlich haben diese Menschen, wie jeder Mensch, auch immer auch noch eine schwarze Seite gehabt. Natürlich haben wir alle. Aber trotzdem haben die anderen Eigenschaften, die dazu geführt haben, dass viele Menschen ihren Wohlstand vermehrt haben und tollere Produkte bekommen haben, die ihr Leben vereinfacht und bequemer gemacht haben. Also von daher ist es irgendwie eine Situation, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgetreten ist. In der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts war das nicht und Anfang des 20. Jahrhunderts auch nicht. Aber vielleicht haben eben auch schlechte Unternehmer Beispiele, insbesondere im Dritten Reich, dazu beigetragen, dass dieses negative Image übergeschwappt ist.
Ja, also das ist ein starkes Plädoyer für Unternehmertum, macht aber dann sicher auch nachdenklich ein Stück weit. Herr Scher, Sie haben immer wieder auch klare wirtschaftspolitische Impulse gesetzt in diesem Land. Wenn Sie jetzt mal auf den Standort Deutschland schauen, was ist gerade die größte Gefahr? Überregulierung oder mangelnde Investitionsbereitschaft?
Ja, aber diese Punkte pfeifen ja mittlerweile die Spatzen vom Dach. Das weiß jetzt jeder, dass wir überreguliert sind. Das geht vom Datenschutz her zu allen Verordnungen. Also wenn schon irgendwo Schutz am Ende steht, dann muss man da schon vorsichtig sein, weil man gar nicht mehr weiß, wer überhaupt da geschützt wird. Nicht? Also beispielsweise, wenn wir hier beim Datenschutz bleiben, mit dieser Einstellung können wir nie in der KI-Welt nach vorne kommen. Uns fehlt auch die gesamte technische Infrastruktur. Im Augenblick verdienen in dieser KI-Welle die Infrastrukturunternehmen, das heißt die Chiphersteller, also Unternehmen wie Nvidia, die jetzt in kurzer Zeit zu den wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen sind, weil sie eine wahnsinnige Skalierung haben. Nicht? Die stellen Chips her und ein Chips ist ein Chips, den kann ich in tausend- und hunderttausendfacher und millionenfacher Ausfertigung produzieren und sie vertreiben. Und die ganze Welt ist scharf auf diese Dinge. Die nächste Ebene sind, dass diese Chips eben zu großen Serverparks zusammengefasst werden, wo also wahnsinnige Computerleistungen entstehen. Auch dort sind die Amerikaner vorne im Gegensatz zu Europa. Europa versucht im Augenblick aufzuholen, aber der Vorsprung der Amerikaner ist wahnsinnig. Die haben Millionen von Servern in diesen Parks drin. Und dann auf dieser technischen Infrastruktur kommen dann die Fundamental Modelle, das sind also die fundamentalen Modelle aus der KI, die noch keinen direkten Anwendungsbezug haben, auf die aber später die Anwendungen, die entwickelt werden, also KI zur Unterstützung im Vertrieb, KI in der Unterstützung der Produktion, KI in der Unterstützung der Produktentwicklung, KI in der Unterstützung der Fertigungsautomatisierung. Das sind die Anwendungen, in denen hinter der Nutzen erzeugt werden soll und die aber auf dieser Infrastruktur aufbauen und eigentlich auch die großen Milliardeninvestitionen, die in diese Infrastruktur hineingehen, dann rentieren sollen. Und was auf uns zukommt in Deutschland ist, dass wir versuchen müssen, diese Anwendungsebene möglichst gut abdecken zu können. Und der Treiber davon ist eben die Infrastrukturebene, die die Anwendung braucht, damit die Investitionen wieder zurückfließen können. Das Problem ist aber, dass diese Anwendungsebenen nicht so skalieren. Das heißt, da haben wir kleine Märkte. Wir werden in die kleinen Anwendungsmärkte reingedrängt, die Infrastruktur braucht. Und das müssen wir uns sehr genau überlegen, wie wir daraus einen Vorteil ziehen können. Sonst bleiben wir weiterhin sehr weit zurück. Man kann es auch bildlich klar machen. Die Renditen, die Umsatzrenditen auf den Infrastrukturebenen liegen bei 30%, 40%, teilweise noch höher. Die Renditen von Anwendungssoftware für partielle Bereiche, Anwendung in der Medizin oder aufgezählt, wie ich es eben getan habe, sind knapp zweistellig, vielleicht einstellig. Das heißt, es sind Welten in der Profitabilität dieser unterschiedlichen Märkte zwischen der Skalierung und der, sagen wir mal, der nischenorientierten Anwendungspalette.
Ja, ich meine, im Endeffekt geht es ja um Zukunftsfähigkeit. Und wenn wir uns dann mal kurz die Wirtschaftsstruktur anschauen, da bin ich in der Vorbereitung auf ein Zitat von Ihnen gestoßen, schon etwas älter, 2011 in der FAZ hatten Sie gesagt, wir brauchen weniger Villa Hügel und mehr Silicon Valley. Was müssen wir eigentlich tun, um hier nicht zu einem Industriemuseum zu werden?
Ja, dieser Ausspruch, der war, glaube ich, in der Headline der FAZ und hat das, glaube ich, ganz schön plastisch zum Ausdruck gebracht. Nicht? Wir haben uns eben ausgeruht auf den Erfolgen des vorigen Jahrhunderts im Maschinenbau, in der Automobiltechnik und haben dem da eben die neuen Techniken nicht mehr so gesehen. Und das war nun mal eben wesentlich auch die Informationstechnik. Die kann man nicht anfassen, die ist mit dem ingenieurmäßigen Denken eben nicht richtig zu greifen. Und das führt eben auch dazu, dass in den erfolgreichen Automobilunternehmen oder auch Maschinenbauunternehmen die IT gar nicht als Produkt angesehen worden ist, sondern man hat sie teilweise auch umsonst mit den Produkten mitgegeben, sondern sie wurde gar nicht als werthaltig angesehen, sondern nur das, was man eben hier ingenieurmäßig anfassen kann, galt eben als seriös. Und das muss sich ändern, hat sich auch zum Teil geändert. Manche Unternehmen aus dem klassischen Maschinenbau haben ja auch IT-Unternehmen ausgegründet, teilweise mit negativen Erfolgen, weil sie es nicht hingekriegt haben. Das ist eben eine völlig andere Kultur, andere Produkte. Und Schritt für Schritt sehen wir aber, dass die Autos mehr zu rollenden Computern werden, dass auch die Maschinen ohne IT nicht mehr funktionieren. Und insofern ist es jetzt ein kultureller Wandel, der in diesen Unternehmen stattfinden muss.
Richten wir unseren Blick jetzt mal auf den Wandel im Saarland. Und Sie kennen ja das Saarland so gut wie kaum ein anderer. Ist das Saarland ein unterschätzter Standort oder sind manche Schwächen nicht einfach selbst verschuldet?
Ich möchte gar nicht über die Schwächen reden, sondern ich finde, dass das Saarland seine Stärken nicht richtig nach vorne bringt. Ich arbeite hier mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen schon seit 30 Jahren, meine Sekretärin seit über 40 Jahren. Ich glaube, dass solche Beziehungen außerhalb des Saarlandes, würde ich fast sagen, kaum noch möglich sind und kaum noch vorstellbar sind. Wir haben hier Hidden Champions. Wir haben ja auch Unternehmer in der Kultur. Wir haben tolle Musikfestivals, die unternehmerische Leistungen sind. Open-Air-Festivals mit hohem Risiko, klassische Musikfestivals, Jazzfestivals. Wir haben einen Fußballclub, der auf einer unternehmerischen Leistung gegründet ist. Also wir haben hier einen solchen Spirit. Wir haben ihn auch in den Unternehmen. Dieses wird aber überdeckt durch eine sehr starke Politiklastigkeit. Wir haben hier eine sehr starke Verquickung in der Großindustrie zur Politik. Man sieht das auch in den Besetzungen der höchsten Positionen. Man mag auch hier gerne Großunternehmen, die mitbestimmt sind. Man mag nicht so gerne Unternehmer. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was im Saarland da ist, dass es, glaube ich, die Fähigkeiten gibt, dass aber die entsprechenden Personen nicht das Gehör finden, auch nicht den Auftritt haben, auch nicht brauchen, auch nicht wollen für ihr eigenes Fortkommen, wie es für das Saarland positiv wäre. So, dann insofern haben wir einmal die Lastigkeit zur Großindustrie, die man auch durch Ansiedlungen wieder erhalten will, dass ich skeptisch sehe, wer für Geld kommt. Und das ist ja der Anreiz, den man da ins Spiel bringt. Der geht auch fürs Geld. Auch dafür sehen wir ja Beispiele auch im Augenblick. Und auf der anderen Seite haben wir das riskante Feld der Start-ups, die im Augenblick ja auch gefördert werden, die man so ein bisschen als Rettungsanker sieht. Nun kann ich ja nicht gegen Start-ups sein, weil ich das ja selber nun mal bin als Start-up-Unternehmer und auch das ja mein Leben auch bestimmt hat. Aber man muss wissen, dass da die Ausfallquote sehr, sehr hoch ist. Und deswegen finde ich, ist dieses Gap dazwischen, was eben Mittelstand oder Hidden Champions sind, wo schon Unternehmen gezeigt haben, dass sie über diese Start-up-Szene hinausgekommen sind, dass sie schon ein stabiles Unternehmen haben, dass diese zu wenig unterstützt wird, um aus diesen Hidden Champions das Hidden weglassen zu lassen, sondern die Champions raus hervorgehen lassen sollte. Und da sehe ich Chancen, wo das Saarland aus sich selber aus dem Sumpf sozusagen ziehen kann, also die Selbstheilungskräfte, die in dem Unternehmertum, in den Anfangserfolgen liegt, eben noch weiter zur Wirkung zu bringen.
Also da würde ich gerne einhaken. Also mir geht es genauso. Ne? Ich selbst freue mich über jedes erfolgreiche Startup, über jede tolle Ansiedlung, auch über große Konzerne, denen es gut geht. Aber wenn ich so die Medienlandschaft verfolge, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass unser wirtschaftliches Wohl im Saarland alleine von Ansiedlungen und großen Konzernen abhängt. Ich sehe auch eine gewisse Unwucht in der medialen Darstellung, was Startups anbelangt, die immer wieder im Rampenlicht stehen, weniger aber unser Mittelstand, die Hidden Champions, wie Sie sagen, die ja schon längst bewiesen haben, dass sie Top-Produkte haben, dass sie sogar ihre Nischen zum Teil weltweit dominieren können. Da müssen wir es doch schaffen, diesen Mittelstand, diese Hidden Champions noch viel besser auch zu vernetzen, sowohl mit Startups, die ja auch mit Blick auf, ich sag mal, Prototyping auch mit diesen Mittelständlern zusammenarbeiten könnten, sollten, weil die haben ja auch die entsprechenden Kapazitäten und Produktionsanlagen, aber auf der anderen Seite den Mittelstand auch stärker mit Forschungsinstituten vernetzen können, um Innovationsideen auch zu Produkten zu machen. Wie können wir das schaffen?
Ja, zunächst das nochmal auf den Punkt gebracht. Im Augenblick sehe ich die Strategie eben in beide Richtungen als riskant. Bei den Großunternehmen, auch in der Stahlindustrie mit grünem Stahl, dort, selbst wenn man kein Fachmann ist, kann man da so ein paar Zahlen zusammenzählen, ist großes Risiko drin, ob man diesen Bereich überhaupt jemals profitabel bekommt oder ewig auf Subventionen angewiesen wird. So, und auf der anderen Seite diese Start-up-Szene, die sympathisch ist, die tolle Beispiele hat, wo das nette Typen auch sind, die das machen, ebenfalls mit einer großen Ausfallwahrscheinlichkeit. Alle die jetzt auf KI springen, die nehmen Anwendungen ins Visier, die ihnen morgens einfallen. Wie kann ich KI beim Vertrieb unterstützen? Wie kann ich KI beim Beschaffungsprozess unterstützen? Das wird auf der ganzen Welt zigtausend, hunderttausend Mal gemacht und nur wenige davon werden überleben. So, und dazwischen ist eben genau diese Ebene, die schon gezeigt hat, dass sie gewisse Stabilität erreicht hat, aber vielleicht vor dem Absprung ist, noch in größere Ebenen noch hineinzukommen. Die muss man motivieren, die muss man vernetzen untereinander und die muss man vernetzen mit diesen anderen beiden Seiten. Einmal mit Start-ups, die kann sie aufkaufen, kann aber auch mit denen kooperieren, um dann neue Ideen mit in ihre Vertriebswege, in ihre Produktstrategien mit aufzunehmen und kann sich auch mit den vorhandenen, auch wenigen Großunternehmen verbinden, als durch Zulieferstrukturen, aber auch als Innovationstreiber für die großen Unternehmen. So, und dieses ganze Denken in Netzwerken, und dazu gehört eben auch das von Ihnen angesprochene Segment Forschung, also in den Forschungsinstituten in der Universität, aber auch um die Universität herum, dort haben wir auch einiges aufzuweisen. Dieses als Netzwerk, als gesamtes Netzwerk zu sehen, das fehlt mir im Augenblick in der gesamten strategischen Diskussion.
Ich glaube auch, wir brauchen alle, wir müssen es auch schaffen, unseren industriellen Kern zu bewahren, auch in Zukunft zu bewahren, aber die Wirtschaft in der Struktur noch deutlich stärker zu diversifizieren, um auch da eine höhere Resilienz zu haben. Gibt es da denn Zukunftsfelder, die Sie für das Saarland noch sehen?
Ja, es kommt ja noch ein Aspekt dazu, wenn ich sage, wir müssen die Selbstheilungskräfte des Saarlandes stärker aktivieren, dass dort eben ja auch die Entscheidungen getroffen werden. Im Augenblick ist es ja so, dass die wirtschaftliche Zukunft des Saarlandes gar nicht im Saarland entschieden wird, sondern in Stuttgart, in Friedrichshafen, dort, wo eben die Konzerne ihren Muttersitz haben, ihren Stammsitz haben. Während eben in diesem Mittelstand die Unternehmen ja hier vor Ort sind, die sich auch mit der Region verbunden haben. Die können ihr Unternehmen nicht mitnehmen. Die können auch nicht einfach ihr Werk schließen und sagen, jetzt machen wir es mal woanders auf. Sondern die sind an diesem Standort ja gebunden. Das gilt ja für mich auch. Ich kann die Towers, wo wir hier sitzen, auch nicht unter den Arm nehmen und sagen, morgen will ich da mit nach München gehen. Sondern ich hänge ja hier an diesem Standort, eben auch als Mittelständler. Und dieses zu nutzen als eine sehr positive Seite von Unternehmertum auch zu sehen. Wir sehen ja auch, dass diese mittelständischen Unternehmen auch den Sport, die Kulturszene bestimmen. Die Sponsoren von Musik oder Theater sind nicht die fremden Großunternehmen hier im Saarland, sondern es ist eher noch ein Café in St. Imbert oder so, die noch einen Beitrag hier in der Kulturförderung hier bringen. Und dieses Umdenken, wie kann ich hier aus diesem Fundus noch mehr machen, nach vorne bringen und Begeisterung erzeugen und damit auch einen Aufschwung zu initiieren. Das würde ich als Zukunftsvision für das Saarland sehen.
Gehen wir noch mal kurz auf Ihre Person ein. Ich weiß, Sie sind leidenschaftlicher Jazzmusiker. Gibt es etwas, das Sie im Jazz gelernt haben, das so in keinem BWL-Buch steht, aber das man eigentlich gut anwenden kann im Businessleben?
Ja, wenn wir auf meine Rollen, die Sie ja angeführt haben, nochmal zurückkommen, als Wissenschaftler, als Unternehmer oder jetzt so als Musiker, dann ist, glaube ich, das Gemeinsame sowas wie Kreativität. In der Wissenschaft erfüllt man eigentlich die Definition des Unternehmers, wie es ja von Schumpeter definiert worden ist, als den kreativen Zerstörer, dass man Althergebrachtes durch etwas Neues, Besseres ersetzen will. Also in der Wissenschaft will man was Neues entwickeln, was Neues entdecken, Fehler bei dem Vorhandenen finden. Und genau dasselbe macht man als Unternehmer. Ich fange ja nicht an, Produkte zu entwickeln, die veraltete Technologien beinhalten, sondern da geht man auch nach vorne und entwickelt was Neues, zerstört eben dann althergebrachte Produkte. Sie werden durch was Besseres ersetzt. Und dasselbe ist natürlich auch in der Kunst. Auch da will man keine Musik spielen aus dem 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, höchstens als Reminiszenz daran, sondern will auch dort was Neues machen. Und beim Jazz ist eben die Improvisation so interessant, das aus dem Stegreif finden, sehr schnell reagieren können, sehr schnell Impulse aufnehmen, sehr stark kommunizieren mit den anderen Musikern. Und ich glaube, dass ich das eben auch für die anderen Bereiche sehr gut gebrauchen konnte. Also sehr schnell Entscheidungen treffen. Es ist ja Realtime-Komponieren, was man in der Improvisation macht. Denn die Note, die man gespielt hat, kann man nicht wieder rückgängig nehmen. Das kann ein Komponist machen, der hat ein Radiergummi und kann das doch korrigieren. Wenn ich ein Solo spiele, dann ist jede Note, die ich gespielt habe, ist passiert. Man kann Tricks anwenden. Beispielsweise gibt es harmonische Gesetze. Wenn man eine Note gespielt hat, die sich komisch anhört, dann kann man sehr schnell eine Note spielen, die einen halben Ton höher ist, also einen halben Ton tiefer ist. Und das ist dann richtig. Und da sind wir fast am Anfang unserer Diskussion. Nämlich, selbst wenn man mit einer Produktidee scheitert, dann muss man gucken, ob nicht der halbe Ton links oder rechts daneben erfolgreich sein kann. Wir haben bei einem Produkt mit digitalem Lernen das Produkt ausgerichtet und wollten in die akademische Ausbildung. Also das digitale Lernen sollte an Universitäten eingesetzt werden. Die waren aber nicht daran interessiert und wir sind dann in die Weiterbildung gegangen. Das heißt, wir haben nicht aufgehört, obwohl das eigentliche ursprüngliche Businessmodell gescheitert war, sondern haben links daneben geguckt und haben dann einen Markt gesehen, auf den wir genau gepasst haben. Und das ist eben auch eine Fähigkeit, die wir am Anfang schon genannt haben, die Unternehmertum ausmacht, sich iterativ zu bewegen, nie aufzugeben, zu gucken, wenn es eine nicht geklappt hat, was ist direkt daneben. Und das ist etwas, wenn man so will, was ich eben aus der Jazzmusik durch die Improvisation neben diesem ständig wachen sein und sehr schnell reagieren zu können, auf andere Bereiche übertragen konnte.
Dieses schnell reagieren und auch die Fähigkeit, schnell Entscheidungen zu treffen, haben Sie denn auch Entscheidungen getroffen, die Sie heute ganz anders getroffen hätten?
Das interessiert mich nicht, denn das ist gewesen. Man kann auch Entscheidungen nur beurteilen aus dem Zeitpunkt, wo man die Entscheidung trifft, ob man sich da vernünftig informiert hat, vernünftige Auswahl von Alternativen getroffen hat. Und dafür ist man verantwortlich. Wenn hinterher sich die Situationen ändern, na gut, das kann passieren. Das ist dann eben Schicksal.
Ja, ich würde sagen, zum Abschluss noch eine Frage in die Zukunft gerichtet. Welche Vision haben Sie eigentlich für Ihre eigene Unternehmensgruppe? Sie haben ja drei große Unternehmen in Ihrer Holding vereint, die IDS, die IMC und die SharePass. Insgesamt aktuell über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Welche unternehmerischen Ziele wollen Sie mit Ihrer Unternehmensgruppe noch erreichen?
Ja, das Spannende ist, die Internationalisierung weiterzutreiben. Ich hatte vorhin schon angedeutet, gerade mit der IMC sind wir zurzeit in Amerika, auch in Asien sehr erfolgreich, in Deutschland natürlich auch, aber das macht nochmal wieder Spaß. Ich werde auch jetzt Ende des Monats nach Silicon Valley fahren mit dem gesamten Team. Wir haben da einen Riesenauftrag, gerade bei einem der großen Hightech-Unternehmen gewonnen, also ein Softwareauftrag. Und das ist ja schon eine tolle Sache, dass wir in das Land, was ja nun für weltweiten Softwareerfolg steht, eben unsere Software dort einsetzen können. Und zwar nicht nur irgendwie so am Rande, sondern in einem der zentralen Prozesse dieses Unternehmens. Und das sind spannende Dinge, auch neue Personen kennenzulernen dabei. Und ja, das zu beobachten, das und mitzuerleben, das ist schon noch ein tolles Erlebnis.
Das sind ganz spannende Aussichten, lieber Herr Scheer. Ich wünsche Ihnen für all Ihre Vorhaben ganz viel Erfolg und sage ganz herzlichen Dank für unser Gespräch.
Ja, sehr gerne, von mir auch.